Predige heute Morgen über Johannes Kapitel 12, Vers 34 bis 50. Johannes 12, Vers 34 bis 50 ist das letzte Wort, das Jesus in dem Johannesevangelium an die Öffentlichkeit richtete, ehe er dann entweder 1 bis 3 Tage später gekreuzigt wurde. Das Volk antwortete Jesus: Wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus in Ewigkeit bleibt. Wie kannst du da sagen, der Sohn des Menschen müsse erhöht werden? Wer ist dieser Sohn des Menschen? Da sprach Jesus zu ihnen: Noch kurze Zeit ist das Licht bei euch. Wandelt, weil ihr das Licht habt, damit euch nicht Finsternis überfällt. Und wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Weil ihr das Licht habt, so glaubet an das Licht, damit ihr Kinder des Lichtes werdet. Dies redete Jesus und ging dann hinweg und verbarg sich vor ihnen. Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn, damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, das er gesprochen hat: Herr, wer hat unserer Predigt geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Deshalb konnten sie nicht glauben, weil Jesaja wiederum gesagt hat: Er hat ihre Augen geblendet und ihr Herz verstockt, damit sie mit den Augen nicht sehen, noch mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Dies hat Jesaja gesagt, weil er seine Herrlichkeit sah, und von ihm hat er geredet. Dennoch glaubten viele von den Obersten an ihn, aber wegen der Pharisäer bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden, denn sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Jesus aber rief: Wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Und wenn jemand meine Worte hört und nicht hält, richte nicht ich ihn, denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um sie zu retten. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, hat seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am jüngsten Tag. Denn ich habe nicht von mir aus geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir Auftrag gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Auftrag ewiges Leben ist. Was ich also rede, das rede ich so, wie es mir der Vater gesagt hat. Im Wesentlichen ist hier von Licht die Rede. Es gibt viele Redensarten mit Licht. In der Bibel steht viel über Licht. Wir haben Lieder vorhin gesungen über Licht. Es gibt auch Volkslieder. Kennen Sie so Lieder wie "Uns geht die Sonne nicht unter"? So ein Wanderlied. Könnte man überlegen, was fällt mir zu dem Stichwort Licht alles ein? Licht hat was mit Ermutigung zu tun. Es ist so ein Tag schön, wo die Sonne scheint, auch wenn es draußen noch glatt ist. Mancher, der die Nacht schlecht geschlafen hat, wird sich freuen, wenn er endlich morgens aufstehen kann und es wieder hell wird. Mancher freut sich, wenn irgendein Mensch als Licht in sein Leben tritt. Du hast wieder Licht in mein Leben gebracht. Und vieles mehr. Jemand geht ein Licht auf, da wird ein Licht ausgeblasen, jemand hinters Licht führen. Vieles mehr, Ihnen wird noch manches dazu einfallen. Kleinen Bibelquiz können Sie ja mit sich selbst machen auf dem Heimweg, was über Licht in der Bibel steht. Nur die erste Stelle noch, in 1. Mose 1 heißt es: Es werde Licht. Es war das Erste, was dort sich verändert hat, nachdem die Erde geschaffen war und Finsternis auf der Urflut war. Jesus bezeichnet sich als Licht der Welt. Das heißt, wer echte Orientierung im Leben sucht, braucht Jesus. Das ist eine klare Aussage, an der man nicht vorbeikommt, es sei denn, dass man bewusst an Jesus vorbeigeht. Ja, Licht kann man sehr schnell ausgrenzen, indem man irgendwo eine Verdunklung einhängt. Wir können die ganze Kirche hier verdunkeln. In jedes Fenster können wir irgendwas reinhängen, sodass es hier dunkel wird. Dann wäre es draußen immer noch hell, aber hier drin würde es ziemlich düster sein. Ich kann Licht auch vernichten, wenn einer hier einen Backstein nehmen würde, da oben gegen die Lampe wirft, dann hätte er das Licht vernichtet, weil er die Lichtquelle ausgeschaltet hätte. Licht ist wichtig zum Leben Ohne Licht gibt es kein Leben. Ohne Jesus gibt es kein ewiges Leben. Jesus kam sofort hier in eine Diskussion mit den Leuten, die vor ihm standen. Sie sagten, was, du willst dieser Menschensohn sein? Jetzt müssen Sie wissen, jeder von uns heute kennt eigentlich zwei Dinge in der Bibel auswendig. Meistens, das eine ist Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und das andere ist der Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Das ist so, wenn jemand fast gar nichts von der Bibel weiß, davon hat er meistens noch eine schwache Ahnung. Und so ging es den Leuten damals mit Daniel 7, Vers 13 und 14. Das waren so die zwei Verse, die fast jeder kannte, wahrscheinlich in der Schule gelernt hatte, dass ein Menschensohn kommt mit den Wolken des Himmels und dann zu diesem Gott geht und dass ihm Macht gegeben wird in aller Ewigkeit, dass seine Herrschaft bleibt, dass er die Feinde aus dem Land vertreibt. Ich habe das jetzt nicht wörtlich gesagt. Diesen Vers kannten sie alle, Daniel 7, Vers 13 und 14. Und deshalb sagen sie, wie du sagst, du bist dieser Menschensohn und der Menschensohn soll erhöht werden, das heißt irgendwie sowas da am Holz oder so, am Kreuz hängen. Wir haben gelernt, dass dieser Menschensohn bleibt in Ewigkeit. Also du kannst gar nicht dieser Menschensohn sein. Das heißt, man kann mit Bibelwissen gegen Gott vorgehen. Was hatten die Leute übersehen? In Daniel 7 hieß es, er kommt mit den Wolken des Himmels. Und Jesus war nicht mit den Wolken des Himmels gekommen, der kam mit zwei Beinen und was weiß ich, mit 12 Begleitern. Sie hatten übersehen, dass dieser Menschensohn, wenn er kommt, mit den Wolken des Himmels kommt und diese wunderbare Macht hat. Wir glauben alle, dass Jesus wiederkommt und wenn er wiederkommt, wird er mit den Wolken des Himmels kommen und wird seine wunderbare Macht entfalten, indem er in Israel beginnend ein Friedensreich auf der ganzen Welt errichtet. Und das wird letztlich sehr lange dauern. Aber zunächst kam er als Mensch und musste erst einmal ans Kreuz gehen. Das heißt, sie haben mit der Bibel gegen Jesus diskutiert. Das ist erstaunlich. Ich kann mit der Bibel, mit meinen Lieblingsbibelversen gegen Gott aufstehen, wenn ich bestimmte Halbwahrheiten herausgreife und die andere Hälfte weglasse. So kann mancher seinen Glauben an Gott rechtfertigen und an Jesus vorbeigehen. Jesus sagt ganz klar, seht zu, dass ihr an dieses Licht glaubt, ihr habt es nur noch ganz kurze Zeit und dann überfällt euch Finsternis. Meine Frau und ich waren gerade im Urlaub in Schwarzwald und wir sind da viel spazieren gegangen, gewandert. Und einmal waren wir ziemlich weit gelaufen und so um 4:30 betraten wir dann den Wald, um wieder zurückzulaufen. Damals wurde es so, ne, so 4:45 dunkel etwa. Und als wir dann in den Wald gingen, stand dort bis zu unserem Ziel 6 Kilometer. Kann man sehr schnell ausrechnen, 4:30 und 6 Kilometer. Wenn man 5 bis 6 Kilometer in der Stunde laufen würde, es war aber ein ganz schlechter Weg am Anfang, würde man also um 5:30 oder 5:45 vielleicht dort sein. So war es kein Problem, allein in einem dunklen Wald zu sein, aber was wir brauchten, waren die Wegzeichen an den Bäumen. Die mussten wir erkennen, um auf dem richtigen Weg zu sein und dann nicht vielleicht noch viel länger in diesem Wald zu bleiben. Und da dachte ich an diesen Vers, wandelt, solange ihr das Licht habt. Das heißt, solange könnt ihr euch orientieren, könnt ihr sehen, dass ihr auf dem richtigen Weg seid. Wenn es dann erstmal dunkel wird, dann wird es sehr zwielichtig und dann kann man sehr schnell irgendwo lang gehen und denkt, das sei das Richtige und in Wirklichkeit läuft man ganz falsch. Jesus würde nach dieser Aussage hier noch, ich weiß es nicht, 1, 2 oder 3 Tage bei den Leuten sein und dann gekreuzigt werden. Das heißt, dann war das Licht zunächst für sie verschwunden. Vielleicht wird mancher unter uns nur noch wenig Zeit haben, sich diesem Licht zu öffnen. Wir wissen es alle nicht. Mancher hat wenig Zeit im Leben. Es ist gut, dass wir das nicht wissen. Aber es ist gut, dass wir unsere Zeit ausnützen, solange wir sie haben. Wir trafen in diesem Urlaub eine Dame, die war etwas älter als wir. Und im Krieg war sie eine begeisterte Anhängerin der deutschen Realität und Hitlers. Und als dann der Krieg zu Ende war, stand sie nicht nur vor den Trümmern irgendwelcher Häuser, sondern auch vor den Trümmern ihrer Überzeugung als junger Mensch, so Anfang 20. Und da hat sie etwas sehr Mutiges getan. Sie hat in einer größeren deutschen Tageszeitung ein Inserat aufgegeben mit dem Titel »Wer beantwortet einem jungen Menschen die Frage nach dem Sinn des Lebens?« Und dann kam da, ich weiß nicht, irgendeine Chiffre oder so, Zuschriften an. Nicht ihr Name, sondern an diese Zeitung wohl. Und dann bekam sie bergeweise Zuschriften. so von so einem Kaffeekränzchen, die sagten, naja, Hauptsache Gesundheit und Sexualität und ein bisschen, was weiß ich, ein bisschen Geld. Und dann irgendwelche Leute, die sie auf den Arm nahmen und dann irgendwelche Heilvorschläge. Und dann haben die Anthroposophen ihr geschrieben. Und dann hat auch ein Christ ihr geschrieben, einen 8-seitigen Brief, hat ihr alles erklärt, wie man Jesus kennenlernen kann, wie wichtig die Bibel ist. Ja, und jetzt hatte sie da so ganze meterweise Antworten für den Sinn des Lebens. Zunächst hat sie sich dann für die Anthroposophie interessiert, ist da eingestiegen, hat Bücher gelesen, Leute besucht, diese heilslehrende Anthroposophie versucht zu verwirklichen. Das hat sie aber nicht befriedigt, diese christliche Sache hat sie abgelehnt. Sie ist dann erst später dazugekommen und hat gemerkt, diese Anthroposophie war ein Irrweg für mich, ein Weg der Selbsterlösung, der nicht funktioniert. Und sie hat sich dann später Jesus geöffnet. Ist die Frage, wenn Sie das Inserat gelesen hätten, was hätten Sie dieser jungen Dame geschrieben? Junger Mensch sucht Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Ich hatte schon überlegt, mal so ein Inserat aufzugeben. Es wäre natürlich bei mir dann gestellt. Es wäre nicht echt, sondern nur so, um mal rauszukriegen, was die Leute antworten. Ich las diese Tage, dass in einer Großstadt wie München es ungefähr 300 bis 500 neue Sekten gibt. So Heilsbringer, so Biotrip und Astraltrip und was weiß ich, was es da so alles gibt. Neue Heilsbringer. Keiner hat mehr einen Überblick über all diese neuen Gruppierungen, die entstehen, die alle Licht anbieten, um Existenzerhellung zu bringen für irgendjemand. In diesem Jahr feiern viele Leute, manche feiern es auch nicht, den 200. Jahrestag der Französischen Revolution, 1789, wo von den Menschenrechten die Rede war, das ist ein Stichwort, das heute viele bewegt, und man dann so drei Schlagworte hatte, Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit. Man setzte Gott ab, den brauchte man für dieses Rezept des Lebens nicht. An seine Stelle trat die Göttin der Vernunft. Ein deutscher Philosoph hatte ihr auch sehr hoch eingeschätzt, wenn man an den Kant denkt, der die Vernunft auch so als ganz oben sitzend ansah. Ja, und dann versuchte man also auf diese Weise Licht in das Leben von Menschen zu bringen. Freiheit. Eine Freiheit ohne Gott bedeutet eine Bindung an Satan. Eine Freiheit ohne Gott bedeutet Bindung an Satan und an die vielen Möglichkeiten der Verstrickung, die er anbietet. Die meisten Leute glauben ja nicht an Satan, sicher auch heute Morgen viele von uns, die hier sind, glauben nicht, dass es ihn gibt. Es gibt viele Verstrickungen, die er anbietet, gedankliche Art, moralische Art, suchtmäßige Art, bis hin zu Gefühlsbewegungen, die er bestimmt, Gedankenwelt, die er regiert. Also sie versprachen eine Freiheit, waren aber gebunden an Satan. So wie wenn ein Kettenhund sagt, ab jetzt werden wir frei sein. Ja, aber er läuft ja immer nur seine 20 Meter an der Kette und dann geht es nicht weiter. Später hat man die Leute mit der Guillotine von ihrem Kopf befreit. Eine Freiheit ohne Gott gibt es nicht. Sie wird immer zu irgendeiner Form neuer Bindung führen oder neue Anarchie oder was weiß ich, irgendwelche Holzwege oder Sackgassen. Sie versprachen Gleichheit. Das satanische Prinzip, das jeder von uns kennt, weil er es in sich spürt, ist, dass sich immer einer über den anderen stellen will. Ich bin besser in Mathematik als du. Ich bin in Sport viel schneller als du. Ich kann vom Blatt absingen im Chor und du nicht. Ich bin die bessere Großmutter. Ja, meine Enkel sind alle glücklich und was weiß ich, was es da alles gibt. Gleichheit gibt es nicht. Dann ist ja auch der Kommunismus gescheitert, dass er etwas fordert, was kein Mensch möchte. Natürlich möchten wir es ein Stück weit, wenn wir nämlich benachteiligt sind, möchten wir ein bisschen weiter oben angesiedelt werden. Aber Gleichheit gibt es letztlich nicht. Zumindest nicht auf der Ebene, wo einer größer sein möchte als der andere. Jesus kam, um zu dienen. Er sagte, wer von euch groß sein will, sei euer aller Diener. Das heißt, er soll anderen zur Verfügung stehen. Das ist was, was uns natürlicherweise ganz gegen den Strich geht, aber offensichtlich Gottes Willen ist. Auf der Ebene gäbe es schon eher Gleichheit, wenn einer sich beugt, um dem anderen zu helfen. Ja, und dann Brüderlichkeit. Ist die Frage, wenn ich Brüder hätte, ich habe keine Brüder, ich habe nur Schwestern, wenn ich Brüder hätte, dann wären es ja all die Personen, die den gemeinsamen Vater haben. Das heißt, wenn Menschen Brüderlichkeit feiern, aber Gott ablehnen, wer ist denn dann ihr Vater, der ihnen diese Brüderlichkeit vermittelt? Ja, wir denken, dass das drei gute Vokabeln waren, aber wenn ich Gott bei ihrer Lösung ausklammere, dann sagt Jesus, dass ich der Finsternis verfalle, das heißt der Orientierungslosigkeit, und das, was ich möchte, wird nicht gelingen. Ich las gerade etwas über einen Philosophen, Ernst Bloch, der das Prinzip Hoffnung propagiert, ist ja sehr schön, der die Bibel sehr intensiv gelesen hat, der sehr gute Aussagen daraus wiederholt. Aber er sagt, man muss diese Hoffnung von Gott lösen, so eine Vertröstung da irgendwo da oben. Man muss sie ganz in den Menschen hinein verlagern und von ihm diese heile Welt erwarten. Prinzip Hoffnung. Oder wer Lieder von Reinhard May hört, ich hätte gerade mehrere gehört, wo er sagt, dass wir das Wort Hoffnung auf die Mauer der Zeit schreiben. Er hat aber nicht gesagt, Hoffnung worauf oder woran, nur das Wort Hoffnung. Jesus bietet sich an als Inhalt unserer Hoffnung. Er sagt, dass er vom Vater beauftragt ist und sein Auftrag ist das ewige Leben. Das heißt, ich habe eine Hoffnung, die über den Tod hinausreicht und heute schon Bedeutung hat für mich, indem sie mir einen bleibenden Sinn im Leben gibt, zur Ehre Gottes zu leben, vor und jenseits dieser Grenze des Todes. Junge Menschen sind offener für Gott als Ältere. Das ist erstaunt, die meisten denken ja, in der Kirche sind in erster Linie ältere Leute, so ab 70 fühlen sich da wohl. Junge Menschen sind offener für Gott als Ältere. Eine Untersuchung zeigt, dass die meisten Christen, die sich entschieden haben für ein Leben mit Jesus, das bis zu ihrem 17. Lebensjahr getan haben. Ja, bis dahin geht sozusagen die Kurve steil nach oben und dann geht sie ebenso steil nach unten. Und je älter man wird, desto schwieriger wird es. Für manchen ist der Zug mit 70 oder mit 80 schon lange abgefahren, weil er die Dinge, die er hört, geistig gar nicht mehr einordnen kann. Er immer nur noch dieselben alten Gedanken wiederholt und damit vielleicht sogar manchem zur Last wird. Wir brauchen Jesus zur Orientierung. Er schenkt unserem Leben einen bleibenden Sinn. Er führt uns aus der Bindung an Satan heraus, ganz praktisch. Es gibt ja körperliche Bindungen, es gibt seelische Bindungen, es gibt geistige Bindungen. Er möchte uns da herausführen, weil er das Licht ist und Licht die Finsternis besiegt. Das ist wichtig zu wissen. Noch wichtiger ist es natürlich, das zu glauben. Er schenkt Orientierung. Licht bedeutet aber auch, dass er Dinge aufdeckt, die nicht in Ordnung sind. Das wird jeder Christ wissen, aber er weiß auch, dass einer da ist, der ihm das gerne vergibt und ihm helfen möchte, herauszukommen. Die Juden, mit denen Jesus diskutierte, hatten verblendete Augen und Herzen. Sie waren verstockt, wie die Bibel sagt. Es gibt ja manche Leute, die denken, dass wir die Dummen sind, dass man uns befreien muss von dieser Bindung an einen jenseitigen Gott, damit man endlich auf der Erde das Glück aller erreichen kann. Und ich diskutiere auch manchmal mit jemand, spreche mit ihm und denke, wie würdest du deine eigene Meinung beurteilen, wenn du zum Glauben kämst, im Rückblick? Was würdest du über das sagen, was du mir jetzt gerade erzählst? Das sage ich ihm nicht, aber ich denke darüber nach und weiß, dann wüsstest du, dass du es ganz anders siehst und dass du vieles von dem, was du heute mit so viel Nachdruck vertrittst, dann gar nicht mehr sagen würdest. Ich denke an jemanden, den ich gut kenne, der dann im Rückblick sagte, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Das heißt, das, was er vorher mit so viel Nachdruck vertrat, hat er im Nachhinein als Geschwätz selber bezeichnet. Warum? Weil er jetzt Existenzerhellung hatte durch Jesus. Er wusste, worum es geht und wusste, das vorher war nicht unbedingt schlecht oder nicht unklug, aber es war falsch. Jesus ist das Licht der Welt, er schenkt Orientierung vor dem Tod und über den Tod hinaus. Dann gab es hier besonders kluge Leute, die Oberen, die haben im Geheimen geglaubt. Ist es nicht gut, wenn ich im Geheimen glaube? Muss in meiner Firma etwas davon wissen? Jemand wissen, dass ich Christ bin oder in meiner Schule oder wo ich sonst bin oder in meiner Bundeswehr? Ist nicht besser, ich mache das so ganz innen? Es gibt so ein nettes Lied, das manche von uns kennen, ein Nico Spirdel, da heißt es, The Gospel Train is Coming, der Evangeliumszug kommt und dann immer der Refrain, steig doch ein, get on board, little children. Wenn ich in irgendeinen Zug einsteige, dann weiß man das, aha, der fährt nach München, ja, klar. Wenn er nach Hamburg fährt, fährt er in die andere Richtung. Das heißt, ich kann Jesus eigentlich nicht im Geheimen folgen. Warum? Es muss ja irgendwelche Auswirkungen im Leben haben. Irgendwo muss man merken, wo der Zug im Leben hinführt. Und wenn jemand im Zug nach München sitzt und dauernd darüber nachdenkt, dass eigentlich der Zug nach Hamburg der richtige wäre, dann tut er mir leid. Und so ging es diesen Menschen hier. Sie haben im Herzen geglaubt. Das heißt, sie hatten die richtige Überzeugung, aber das falsche Leben. Die richtige Überzeugung rettet vor Gott niemand. Sondern es geht um das richtige Leben und das kann man dann auch erkennen. Da ist ein Stück Bewegung drin. Da merkt man, worum es geht. Nicht nur an dem Autoaufkleber, den man vielleicht hat, sondern an dem, was im Leben herauskommt. Denn Jesus sagt an einer anderen Stelle nicht nur, dass er das Licht der Welt ist, sondern ihr seid das Licht der Welt. Das heißt, ihr könnt auch etwas von diesem Licht weitergeben. Diese Leute, die so im Geheimen glaubten, liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Genau das ist die Sinnverfehlung des Lebens. Der Lebenssinn ist die Ehre Gottes, zur Ehre Gottes zu leben. Und wenn ich meine Ehre bei den Menschen mehr lebe als die Ehre bei Gott, genau das ist das, was Sinnverfehlung im Leben beinhaltet, wo ich dann an dem Richtigen vorbeigehe. Das heißt, ich stelle meine Ehre höher als Gottes Ehre. Es sollte aber genau umgedreht sein. Jesus sagt dann noch, dass sich an seinem Wort ein Gericht vollzieht. Jesus schenkt nicht nur Liebe, in einem gewissen Sinne könnte man auch sagen, hier ist eine ganz ernste Gerichtsankündigung. Er sagt, das Wort, das ich geredet habe, das wird Menschen, die nicht an mich glauben, richten. Das ist jetzt eine sehr weitgehende Aussage. Die Bibel sagt, das Erste, was da war, war das Wort Gottes. Durch das Wort ist alles geschaffen worden. Ganz am Anfang war das Wort da. Und dann heißt es, wenn Himmel und Erde vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Das heißt, das Erste, was da war das Wort. Und das, was übrig bleibt, wenn alles vergangen ist, ist immer noch das Wort. Und deshalb sagt Jesus, an meinem Wort, diesem Wort des schöpfenden, erlösenden Gottes, wird sich euer Leben entscheiden. Denn das ist das, was übrig bleibt für euch. Und wenn ihr dieses Wort nicht angenommen habt, wird euch dieses Wort richten. Das heißt, es wird euch vorgehalten werden, dass ihr nicht Jesus in eurem Herzen habt und dann wird es zu spät sein. Das heißt, Jesus begegnet mir in Liebe, aber er begegnet auch als derjenige, an dem sich das Leben entscheidet. Er ist nicht nur eine Art Stein der Weisen im wahrsten Sinne des Wortes, sondern auch ein Stolperstein, je nachdem, wie ich ihm begegne. Als Ermutigung möchte ich noch zwei der drei Bibelverse ans Ende setzen. Viele kennen dieses Lied, uns geht die Sonne nicht unter, da von diesen wilden Gesellen vom Sturmwind durchweht und ähnliche Lieder. So Lieder der Wanderbewegungszeit, Menschen, denen die Sonne nicht untergeht, gibt es nicht. Jedem geht irgendwo die Sonne unter, manchem nur jeden Abend, manchem geht sie familiär unter, manchem finanziell, manchem gesundheitlich. Spätestens im Tod geht jedem irgendwo die Sonne unter. Aber wenn Jesus die Sonne ist, dann wird sie uns nie untergehen. Und dann werden wir auch in diesem Tal des Todes noch diese Sonne bei uns haben, die in das Tal hineinscheint. Psalm 27, Vers 1, ein Vers, den viele kennen. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Sehr ermutigender Vers. Oder 1. Johannesbrief. Wenn wir im Licht wandeln, wie Gott Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut seines Sohnes macht uns rein von aller Sünde. Ja, Licht deckt ja Fehler auf, aber wir werden gereinigt. Jeder Gottesdienst schließt mit dem Segen des Herrn. Da kommt ja auch was von Licht drin vor. Der Herr lasse sein Antlitz leuchten über dir. Ein strahlendes Antlitz über dir. Das heißt, du bist bei Gott herzlich willkommen. Wenn dich jemand anstrahlt, dann hast du keine Angst vor ihm. Und wenn der Herr sein Angesicht über dir leuchten lässt, heißt das, du bist herzlich willkommen. bei diesem wunderbaren Gott. Es wäre schön, wenn wir das behalten. Ich bin bei diesem wunderbaren Gott herzlich willkommen, aber dieses Licht möchte nicht nur über mir strahlen, sondern sogar in mein Leben hineinkommen, durch den Glauben an Jesus. Hab Dank, lieber Vater, dass du uns Jesus gesandt hast, der uns Existenzerhellung gibt, der unserem Leben einen Sinn gibt, auch eine Hoffnung über den Tod hinaus, der uns aber auch heute schon Spiegel deiner Liebe ist, gerade auch in seinem guten Wort. Darüber geben wir dir die Ehre und möchten dieses Licht noch mehr aufgreifen und auch, wie du es gibst, auch widerspiegeln.